Welcome to the Next M Podcast. Tech at Heart, Ignition in Mind.
Hallo und herzlich willkommen zum Next M Podcast. Mein Name ist Lars Peters und ich habe bei mir Julian Kramer. Er ist Chief Experience Ambassador bei Adobe. Julian, Chief Experience Ambassador, kann man sich was drunter vorstellen? Was hat es mit dieser Experience auf sich, über die heutzutage alle reden? Warum ist die Experience so wichtig?
Hi. Ja, ich glaube, es gibt zwei Trends. Einerseits merkst du in den jüngeren Generationen, dass der Materialismus so ein bisschen abnimmt und eben Erlebnisse stärker gekauft werden. Gleichzeitig merkst du, dass im digitalen Raum, wo also Interaktion zwischen Marken und Kunden 24/7 365 Tage im Jahr stattfindet, dass das Kundenerlebnis, also wie Dinge reibungslos funktionieren, wie sie auf einen eingehen, immer wichtiger werden, denn früher waren wir ja limitiert. Also wir hatten unsere Printanzeigen irgendwie einmal im Monat in irgendeiner Zeitung, die uns interessiert hat. Unser Laden hatte ab einer bestimmten Uhrzeit zu. Das war alles sehr limitiert. Und heute kannst du mit deinem Smartphone ja mit jeder Marke jederzeit in Kontakt treten. Und ich glaube, da hat man einfach verstanden, dass das Kundenerlebnis über das rein transaktionale Verhältnis zu limitierten Zeiten heraus eben zunehmend wichtiger wird.
Heißt das jetzt auch, zum Beispiel, wenn ich mich für ein bestimmtes Produkt interessieren sollte oder denke, ich müsste das mir kaufen oder erwerben, dass mir die Produkterfahrung auch wichtiger ist als irgendwelche Fakten oder was dieses Produkt ansonsten tatsächlich kann?
Das kommt ein bisschen auf das Segment drauf an. Ja? Also wenn du im Luxusgütersegment bist, hat man eine gewisse Mindestqualitätserwartung, setzt man die in direkte Relation mit dem Preis vermutlich eher nicht. Ja? Also da gibt es ein Markup auf die klassische Brand eben, ja, wo Vertrauen drin ist, eine gewisse Historie, auch ein Qualitätsversprechen, und das muss natürlich eingehalten werden vom Produkt. Ich glaube aber auch, dass die reine Produktfunktionalität in Zukunft immer stärker designt wird. Ja? Also das heißt, es geht nicht mehr nur noch um Features, sondern tatsächlich auch, wie bindet sich zum Beispiel ein Device, was man kauft, oder ein anderes Produkt in ein restliches Leben ein, wie schafft es einen Mehrwert. Und da die Experience des Nutzens, des Anwendens, ja, wenn wir an die Design-Thinking-Schmieden wie IDEO und Frog Design denken, die irgendwelche Griffe an irgendwelchen Rosenscheren umdesignen, ja, einfach damit sie leichter zu halten sind, das ist ja auch ein Produkterlebnis. Ja. Das heißt, das Kauferlebnis, das Markeninteraktionserlebnis, das reine Produkterlebnis der Usability, wie nutze ich das und wie gliedert es sich in mein restliches Leben ein? Sagen wir mal im Tech-Sektor, Ecosystem Login. Ja? Also wie viele Leute sind total happy mit iMessage und ihren iPhones und wollen da auch gar nicht raus.
Und das nächste Gerät muss dann auch reinpassen, dann sozusagen in diese Umgebung.
Genau, ja. Also da kann man natürlich Welten schaffen, die birgen natürlich auch Risiken unter Umständen. Aber deswegen sage ich eben auch, dass das Ecosystem Experience, ja, wie ein Produkt interagiert. Ist es besonders offen, jetzt eher so ein Android-Thema zum Beispiel, oder ist es eher sehr konsistent, das ist dann so ein iOS-Thema für die Telefon-Freaks unter uns da draußen. Das sind unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Antworten darauf, und alles hat seine Vor- und Nachteile. Das heißt also auch, die Usability und das Ökosystem sind wahnsinnig wichtig.
Jetzt werden wir ja alle immer individueller. Also glauben wir zumindest, dass wir alle individueller werden und unsere eigenen Ökosysteme werden individueller anders. Wie kann man denn diese User Experience dann in der Kommunikation versprechen, dass es trotzdem viele Leute abholt? Wie geht man denn da vor?
Werden wir alle individueller, ist die erste gute Frage. Wenn ich zum Beispiel als Fotograf und als Fotofan und auch als Kreativer bei Adobe auf Instagram schaue zum Beispiel, dann würde ich behaupten, dass viele von den großen Influencern, die viele Follower haben, eher so fotografische Stereotypen verkörpern. Ja, immer der gleiche Look, Leute vor Gebirgsseen. Ja. Ja, das sind schon wunderschöne Bilder, aber nach dem 3000sten, das exakt identisch ist von einem Typen in einer orangenen Jacke vor einem Gletschersee in Entsättigt, ist das halt auch öde. Ne? Also wo ist da wirklich der Individualismus? Das ist das eine. Die zweite Frage, und da kommen wir jetzt wieder auf das Marken- und Nutzererlebnis. Ich glaube, Individualisierung, die Antwort darauf ist ja die Personalisierung im digitalen Raum. Ich glaube, dass wir heutzutage einfach eine ganze Menge Audience Signals haben, ja, also Datenspuren, Nuggets, ja, die Kunden hinterlassen. Nicht zwingend Profile, die wir aufbauen, sondern einfach nur Indikatoren. Was ist jetzt für jemanden interessant? Möchte er längere, kürzere Texte lesen? Hat er sich schon mal tiefer über ein Video, das sehr technisch ist, über ein Produkt informiert? Hat er wahrscheinlich eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit, ja, weil er sich nicht, oder er ist ein Riesenfan, also ich kann ihn als Multiplikator für meine Marke gewinnen. Ich denke, da kann uns KI helfen und als Marke eben genauer auf diese Zielgruppen einzugehen. Also man sagt ja immer so schön, right time, right person, right message. Mhm. Im klassischen Media Selling hat man immer so die richtige Person gefunden. Ja, dann im Online-Bereich hat man immer so gesagt, right time, ne, wenn jemand jetzt in Search ist oder ne, passt jetzt gut in den Facebook-Feed oder so. Und mittlerweile, dadurch, dass man eben wahnsinnig viele Assets viel schneller generieren kann und die genauer auf die Zielgruppen zuschneiden kann oder auf den Funnel-Stage, ne, wenn du den Produkt kaufst, überlegst du ja auch erst, ah, du hast also so eine klassische Awareness-Phase, ne, die ist eher emotional geprägt. In dem Moment, wo du überlegst, ob du das Produkt kaufst, ist es ja eher funktional geprägt. Ja? Mhm. Also du kalibrierst deinen Preis, deine Funktionserwartungen, deine Klar. Features. Ne? An der Stelle brauchst du eine andere Kommunikation. Und das für jeden Tag Tausende von Leuten in unterschiedlichen Funnel-Stages, da muss eine Marke ja her werden, kann sie ja nicht für jeden Marketing-Meeting abhalten. Und da nutzt man dann eben Personalisierung, um auf diesen Individualismus ein bisschen einzugehen. Vielleicht nicht im Detail, weil das irgendwann auch ein bisschen creepy wird, aber auch so, dass der Nutzer sich gehört und verstanden fühlt und es ihm einfach nur ein bisschen leichter gemacht wird.
Wie weit kann man denn da jetzt genau gehen, wo, bevor dann dieser Punkt kommt, wo es creepy wird? Also manche Leute fühlen sich ja auch schon verfolgt, wenn sie retargetet werden und nur weil sie einmal nach Schuhen geschaut haben, jetzt die nächsten zwei Wochen immer Schuhe kriegen. Andere fühlen sich vielleicht irgendwie auch ein bisschen verfolgt, wenn sie mit dem Vornamen angesprochen werden in irgendeiner Anzeige, die sie sehen. Wie ist da so das Toleranzlevel?
Ich glaube, das ist einerseits sehr individuell. Ja. Ich glaube, Nutzer, die weniger genau verstehen, woher die Personalisierung kommt und je intransparenter Marken auch damit sind, woher die Personalisierung stammt, desto unangenehmer empfinden es vielleicht viele Leute, die sich nicht so genau damit auskennen. Viele Leute denken auch tatsächlich gar nicht so genau drüber nach und achten, wir sind ja so ein bisschen werbeblind geworden. Ne? Das heißt, die achten auch gar nicht auf diese feinen Zwischentöne, aber sie wirken vielleicht. Ich denke, am Ende des Tages ist es eine sehr individuelle Frage und wo man da die Linie so als Marke zieht, sollte Daten evaluiert sein. Also das heißt, ich gucke einfach, wann wollen die Leute nicht mehr. Wir haben so ein ganz lustiges KI-Tool bei uns, das geht auf E-Mail-Fatigue ein. Also wenn du es leid bist, E-Mails zu empfangen, wir haben ein großes E-Mail-Versandtool und du kannst also Millionen von E-Mails rausdonnern irgendwie als Marke. Aber eine KI erkennt, wann die Leute diese E-Mails nicht mehr aufmachen und löschen und keine Lust mehr haben, deine Newsletter zu lesen. Mhm. Ja, dann kannst du das Geld für den Newsletter am Ende des Tages auch sparen. Und nimmt dich erstmal temporär aus dem Segment und fügt dich dann später wieder dem Segment der E-Mail-Empfänger hinzu, sodass du eben noch Freude an dem Newsletter hast. Ja, das ist ja auch eine Personalisierung, ohne dass ich jetzt aufs letzte Detail wissen muss, wie groß deine Schuhgröße ist und wie du heißt und deine Kinder und wo sie zur Schule gehen. Ja, das ist natürlich eher schlimm.
Ja, okay, also man nimmt dann sozusagen das schon mit auf, aber man arbeitet eben auch mit den Daten zum Teil auch so ein bisschen im Hintergrund, um die User Experience so zu optimieren und eben gar nicht so in the face, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ne? Genau, also ich bin immer ein Freund von guter Werbung und ich bin auch immer der Meinung, dass dieses übermäßige Datensammeln und Profile bilden am Schluss viel mehr Liability ist und am Ende des Tages für eine gute Customer Experience gar nicht so viel bringt. Ich glaube an Datensparsamkeit, die man erhebt. Du willst es ja nur besser machen. Du willst ja nicht irgendwie wie so ein Hamster vermeintlich Vorratsdaten hamstern. Das ist irgendwie Quatsch und das macht auch keinen Sinn. Und oft sind auch die Kundenerlebnisse schlecht, die eben genau diese Grenzen überschreiten, also mehr als nötig. Und da wehren sich die meisten Nutzer auch dagegen.
Was war denn eine Situation, die du als besonders gelungen bezeichnen würdest, also wo du dich richtig gut angesprochen gefühlt hast, ohne dass es too much war, aber wo man schon gemerkt hat, okay, das passt jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge in so einer Konsumentensituation?
Oh Gott, ich hab viel mehr schlechte Beispiele als gute.
Dann fang mit einem schlechten an, vielleicht kommst du ja darüber dann auch auf ein gutes nochmal.
Ja. Naja, es gibt so viele schlechte Beispiele, weil du natürlich so viele Touchpoints mit Marken hast. Ja? Also ein Ticketkauf in einer Bahn-App oder an einem Fahrkartenautomat. Das ist ein reines UI-Problem oftmals, ja, wo du einfach nicht verstehst, wie dein Tarifsystem funktioniert und hast da irgendwie 35 verschiedene Ticketstufen mit kryptischen Kürzeln zur Auswahl. Das ist das eine natürlich, das ist so ein klassisches UI-Problem, wo die Customer Experience dann ganz schnell hinten runterfällt.
Wo es nicht funktioniert, wo es einfach schlecht gemacht ist.
Dann. Ja, wo ich so sage, also ich verstehe das jetzt schon, ich stehe am Flughafen, soll irgendwie in die Innenstadt fahren mit der S-Bahn und verstehe nicht, welcher Tarifzone, welcher Verbund oder was ich da jetzt drücken muss, statt dass da steht Innenstadt-Ticket. Ne? So, das ist ein einfaches Button-Problem, ne? So ganz banal zu lösen. Da fängt das schon an oft, ja, wo ich dann so sage, jetzt bin ich noch nicht der Japaner auf Deutschlandurlaub und bin da völlig hilflos aufgeschmissen, sondern ich verstehe wenigstens, was auf den Buttons steht und da funktioniert schon nicht. Das so das eine, ich habe meinen Facebook-Account mal gelöscht, den ich seit 12,5 Jahren aufgebaut habe. Und die Ad-Quality ist so rapide danach nach unten gegangen auf Instagram und Co., weil das Unternehmen nichts mehr
über mich wusste. Die wissen ja nichts über dich, die müssen ja wieder bei Null anfangen, oder?
Genau, die fingen wieder bei Null an und das war also das Tal der Trauer und der Hölle. Also ich habe mich noch nie so sehr über schlechte Werbung geärgert und über eine gute gefreut, ja.
Ja.
Wo du einfach sagst, das ist völlig dran vorbei. Ich habe dann von Spitzen-BHs über Wasserrutschen, Kinderwägen und
also so sieht man das wenigstens mal, was gerade an Werbekampagnen alles draußen ist, wenn man sich dafür interessiert,
ja, aber das ist erschreckend schwierig. Das ist wie Fernsehen gucken, wenn man mal eine Woche krank ist, ja.
Aber dann lass uns das doch an der Stelle einmal ganz kurz konkretisieren, weil du ja eben gesagt hast, dass du ein Verfechter der Geschichte bist, so wenig Daten wie möglich eigentlich zu sammeln und den notwendigen. Das passt jetzt ja nicht so hundertprozentig zusammen zu so einer Plattform wie Facebook. Die müssen ja eigentlich eine ganze Menge über dich wissen, damit sie das rausgeben können. Also wie passt das zusammen?
Naja, da ist so ein bisschen so die Frage, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über Media sprechen, mit wem du arbeitest. Ich bin immer ein großer Freund davon, mit Plattformen zusammenzuarbeiten als Marketeer, die Intentsignale haben. Also wo der Kunde mir irgendein Signal gibt, was er will, statt ein Profil, was mir verkauft wird. Na, das kommt so ein bisschen so aus der alten klassischen Werbeperson und je granularer das ist, desto besser können wir da Anzeigen targeten. Wenn ich jetzt aber wie auf, sagen wir mal, YouTube oder auch in Search ganz banal oder auf meiner Website, ne, wie tief steigt der Kunde in die Unterseiten zu meinen Produktinfos ab? Ja? Wenn ich da ein Signal habe, was ein Intent, also eine Ambition, einen Wunsch, ein gestelltes Problem ja, ausdrückt, dann ist das meistens ein einfaches und gutes Targeting. Ja, in dem Moment, wo es auf Profile geht.
Und Vermutungen dann wahrscheinlich, ne? Also so Annahmen, dass du dich dafür interessieren könntest, wird es dann schwierig? Oder?
Ich denke, eine Annahme ist im Zweifelsfall gut gemeint. Ja, wenn aber irgendein Werbevermarkter halt Dinge über mich weiß, die ich vielleicht niemandem erzähle oder von denen ich gar nicht möchte, dass ich daraufhin getargetet werde, dann wird das halt schwierig. Und das sind oft so diese weiteren Merkmale, die dann eben so ein bisschen unangenehm sind. Ne? Also auf der Vogue eine Anzeige zum Thema Fashion zu kriegen, das darf jetzt keinen überraschen.
Nee. Ja, das ist nachvollziehbar, also würde ich jetzt auch so schalten.
Genau, also da hätte man jetzt auch keine Bauchschmerzen damit und da wüsste man jetzt auch nicht, warum das gruselig sein soll.
Ja.
Aber genau, ich würde immer auch darauf achten, dass es Verhaltensdaten sind und dass es Intentdaten sind.
So ein bisschen abhängig für die User Experience oder dein Einfluss darauf hat ja auch so der Kontext, in dem man sich da gerade befindet. Ich kann mich jetzt für etwas grundsätzlich interessieren, aber da gibt es halt so Situationen, wo ich mehr interessiert bin oder weniger oder zugänglich. Wie kann man das mit berücksichtigen oder da drauf eingehen?
Ach, das geht eigentlich relativ leicht zum Glück im Digitalen. Du hast ja im Endeffekt tausende von Nutzern gleichzeitig und du hast immer die Möglichkeit, ein AB-Testing zu machen. Ne? Also sprich, du schaust mal jetzt gerade die IAA, du schaust dir ein neues Auto an, bist mal vielleicht auf so einer Markenseite, konfigurierst auch mal eins. Ja? Dann kann ich dir zum Beispiel danach deine Konfiguration in einem Display-Banner zeigen und sehen, ob du draufklickst. Ich kann sagen, ist das jetzt eher ein Kunde, der sich für den Innenraum interessiert, weil er eben relativ viel, sagen wir mal, in seiner Konfiguration im Innenraum ausgegeben hat und gucken, ob du darauf resonierst. Du kommst wieder auf die Website und ich zeige dir erstmal einen schönen Innenraum an. Ja, gehst du dann tief auf die Produktseiten, informierst dich nochmal über das Soundsystem oder die Hightech-Features, die jetzt da eingebaut werden und da kann ich so einen Funnel aufmachen und AB testen und kann einfach gucken, ob du mit granularspezifischerem Content immer noch bei der Stange bleibst. Und irgendwann, da braucht man nicht viel, hast du schon ein relativ klares Bild. Ne? Also ich sage immer, wer sich freiwillig ein 7-Minuten-Video anschaut, wie ein Allradsystem funktioniert,
dürfte ein ausgeprägtes Interesse daran haben.
Der ist entweder ein Hardcore-Fan, das ist gut, ne? Der erzählt es all seinen Freunden oder der will das wirklich haben und das ist ein aufpreispflichtiges Extra und das nächste, was passieren muss, ist eine Probefahrt.
Natürlich.
Ja, also das ist relativ schnell klar, was da der Call to Action ist. Das ist ein banales Beispiel, aber wir machen es uns oft sehr kompliziert. Und dann hast du natürlich das schöne Attribution Modeling, wo du einfach sagst, okay, welcher Kanal hat in diesen Journeys geholfen und ich würde mir das natürlich sogar auf einer ganzen Experience-Ebene wünschen, ne? Wo wir irgendwann genug Daten oder Indikatoren abgreifen können, die sagen, pass mal auf, ein Kunde, natürlich anonymisiert, hat an all diesen Touchpoints mit uns Interaktion gehabt. Der war im Chatbot, der war mal im Autohaus oder mal im lokalen Einzelhandel oder so. Ne? Der hat mal mit seinen Freunden drüber gesprochen, der hat mal was getweetet irgendwie öffentlich. Ja? Und wir machen Attribution Modeling wie unsere komplette Customer Experience, ja, unser Kundenerlebnis, das wir absichtlich designen und versuchen zu verbessern, damit es dem Kunden eben einfacher gemacht wird. Wie schlägt sich das nieder und welche Kanäle funktionieren? Was machen wir, was macht man nicht? Ja.
Also ganz viel tatsächlich Trial and Error dann im Wesentlichen, oder? Also schon datenbasiert, aber muss schon auch viel ausprobieren dann, worauf er anspringt.
Exakt. Inkremental ist ausprobieren, kleine Dinge testen und immer wieder weiter verfeinern und einfach gucken, wie können wir vielleicht noch einen Datensatz, eine KPI erheben, die uns sagt, passt das und im Zusammenspiel mit was anderem. Das hat aber viel mit iterativem Prozess zu tun.
Auf die werbliche Kommunikation bezogen, also bei einer Zeitschrift früher hast du One Size Fits All gezwungenermaßen, weil du hast eine Anzeige, vielleicht nochmal nach Norden und Süden unterteilt oder so, aber viel mehr ging ja gar nicht. So, dann kam dir das digitale Marketing, dann konntest du schon mal ein bisschen genauer aussteuern. Mittlerweile kannst du ja tatsächlich auch durch, nennen wir es mal Dynamic Creative, sogar wirklich das Werbemittel für jeden Einzelnen oder weitgehend für jeden Einzelnen individualisieren. Wie stark spielt das eine Rolle oder verbessert das tatsächlich dann auch die Qualität? Also du hast vorhin schon mal gesagt, ja, so super Individualisierung ist gar nicht notwendig, aber ist das tatsächlich ein gutes Hilfsmittel, um das für die User noch besser zu machen, oder Konsumenten?
Na, die Frage ist nach der Komplexität. Also je individueller du sein kannst, das kennen wir von den Luxusgütermarken. Ja? Ich habe in der Vergangenheit viel mit denen gearbeitet. Die geben sich wirklich auf granularster Ebene Mühe, dir ein gutes Erlebnis zu bieten. Und ich finde das toll, ja, was sie da machen. Nur kannst du das für jeden Nutzer machen und kannst du jeden Nutzer so genau kennen? Nein. Und im Digitalen ist das vielleicht auch gar nicht nötig, bevor wir dann an diese creepy Grenze kommen.
Ja,
ja?
Klar.
So, aber je besser und je näher ich am Kunden bin, desto einfacher ist das ja. Dynamic Creative, da kommen wir ganz schnell an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt stell dir vor, du hast irgendwie 5 Produkte, du hast 37 Zielgruppen, ja? Vielleicht 3 verschiedene Preismodelle, du hast 17 Touchpoints in deiner Journey. Ja?
Da können wir jetzt nochmal ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung machen.
Genau, und du möchtest 15 verschiedene Messaging Assets irgendwie kreieren. Ja, dann brauchst du einerseits eine KI, die dir im Kreationsprozess hilft. No, das machen wir auch bei vielen unserer Tools, wo wir sagen, so, hey, niemand wollte irgendwie 700 Schuhe freistellen, no, lass uns mal irgendwie die KI machen. No, so. Der eine oder andere Agenturkollege wird sich jetzt wünschen, dass er schon vor 10 Jahren da gewesen war. Ja, also da wird es einerseits schneller, gleichzeitig ist es natürlich dem Ganzen natürlich dann Limitationen gesetzt. Dann bist du noch eine internationale Marke, musst das noch in 14 Sprachen machen. Dann brauchst du ein sehr gutes Asset Management, eine automatische Verschlagwortung, weil sonst findest du nie wieder, was du da gerade ausspielen wolltest. Ja?
Richtig.
Also ich sag mal, da haben wir ganz andere Grenzen als sozusagen diesen wann ist zu viel personalisiert Gedanken.
Also, ja? Also der technische Aufwand ist einfach immer noch dann doch zu viel. Auch wenn man denkt, so die Technik kriegt da schon alles hin. Aber
na, technisch nicht, aber operativ.
Wenn der Mensch nochmal drauf gucken muss.
Wenn du überlegst, du hattest vorher die eine Printanzeige angesprochen, wenn du jetzt 27 Headlines freigeben lassen musst und 35 Creatives und die dann noch in so und so vielen Sprachen, na, du weißt ja, was dahinter da sitzt.
Nee, klar.
Einen Film zu produzieren oder ein cooles Banner-Ad zu machen oder irgendwie einen coolen Text zu schreiben, das geht einfach und schnell am Ende des Tages. Da brauchst du ein paar gute Kreative und dann machen die das. Ja, das ist deren Job, das können die. Ganz oft, ich habe ja lange Zeit Mercedes-Benz TV geleitet, ja, wir haben 200 Filme pro Jahr produziert. Das, was uns immer die meiste Zeit gekostet hat, war immer, wenn es ein Produktfeature war, was halt aus guten Gründen in die Rechtssicherheit musste. Ne? Also wo man guckt, ja, können wir das so erzählen, was wir da so
und
sagen?
Und dann müssen da die ganzen Experten drauf schauen und das nach den jeweils
und zwei Anwälten
Maßstäben
und so
freigeben.
Und das ist alles richtig, ne? Das macht total viel Sinn, weil wir wissen genau, was Leute machen, wenn wir sagen, ja, das funktioniert ja alles automatisch und danach landen die irgendwo im Graben. Ne? Das will ja keiner, das wollen wir also wirklich vermeiden. Aber daran scheitert das viel schneller, dass wir sagen, wir können die Komplexität, selbst wenn wir sie technisch und auch kreativ managen könnten, ab wann ist eigentlich genug? Und da muss man einen guten Mittelweg finden und deswegen rate ich da auch immer auf die Daten zu gucken. Also hilft es, wenn wir ein Asset mehr produzieren und sehen wir, dass das für ein neues Kundensegment nochmal besser funktioniert? Also sehen wir da noch Gewinne oder ist es irgendwann dann einfach gegen null? Am Schluss targetest du 3 deutschlandweite User und das kannst du ja dann auch sparen. Da schickst du lieber einen Brief oder gehst sie besuchen. So,
ja,
das macht dann auch keinen Sinn.
Wenn du jetzt heute einen Tipp geben müsstest, du bist ja im Grunde ja auch letztendlich ein Berater in einem Unternehmen, was jetzt sagt, okay, wir haben festgestellt, Verkäufe gehen irgendwie zurück, was auch immer, ein Klassiker. Wir müssen kundenorientierter agieren, wir müssen eine bessere User Experience schaffen. Wo müssen die anfangen? Also ist es auch im Unternehmen, wie muss man da denken?
Es gibt wie bei diesen komplexen Fragen natürlich verschiedene Dimensionen. Ne? Du hast da die einerseits so das klassische Management-Thema, ne? Nach welchen KPIs arbeiten wir überhaupt? Ne? Ist der Kunde zufrieden? Haben wir eine Metrik, um das überhaupt zu sehen? Dann hast du kompetitive Themen, wie zum Beispiel, ist das Produkt am Markt überhaupt noch nachgefragt? Ne? Haben sich ganze Kundentrends verschoben? Ne? Ist jetzt irgendwie Healthy Lifestyle oder irgendwie anders und deswegen ist dein Produkt überhaupt nicht mehr marktfähig? Dann hast du das Thema, an welchen Destinationen begegnest du dem Kunden? Die Welt ist komplexer geworden. Die Management-Tools dahinter ziehen gerade nach. Aber wie viele leere, öde Facebook-Seiten haben wir? Ja? Wie viele nicht gepflegte Twitter-Kanäle haben wir, die nur angeschimpft werden? Ja? Also, das ist doch dann die Frage, was machen wir wirklich und was trägt wirklich zum besseren Kundenerlebnis bei. Also ich hatte mal neulich mit einem nicht Chatbot, sondern einem persönlichen Kundenberater-Chat, den habe ich mal ausprobiert, habe gesagt, ich würde gerne dieses Auto Probe fahren, die und die Inventarnummer. Ich wollte das nicht kaufen, aber ich dachte mir so, ich schicke sogar die Inventarnummer aus dem Gebrauchtwagenkatalog mit, den ich mir online angeschaut habe und schau mal, wie schnell ich sozusagen zum Ergebnis komme. Und dann habe ich mich die nächsten 5 Minuten durch Formtexte, die so Copy-Paste-mäßig, guten Tag, Herr Kramer, ich glaube, Sie werden total viel Spaß haben mit unserer Marke XY. Ich so, wann kann ich denn jetzt das Auto Probe fahren? Ja, also mit der Nummer, dieses spezielle Gerät, ja, da ist dann der Prozess dem Ergebnis im Weg. Das heißt, wir haben einerseits einen kulturellen Wandel, das sehen wir bei vielen großen Unternehmen, dass sozusagen dieses auf den Kunden reagieren überhaupt noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, ne? Weil wir einfach noch sehr in so einer prozessualen Welt stecken, ne? Die sehr auf Sicherheit, sehr auf Kontrolle basiert. Dann hast du ein kulturelles Thema, wie gehen wir mit Change um, wie experimentieren wir? Der Chef kann sagen, wir machen jetzt Experimentation, ihr könnt alle mal mutig sein, wenn es dafür kein Budget gibt, was du einfach mal verbraten kannst und der Chef noch nie irgendwie öffentlich intern gescheitert ist mit irgend so einem Projekt, warum sollten die Mitarbeiter das dann auf einmal machen? Ne? Also so ein klassisches Work-Culture-Thema. Dann haben wir ein technologisches Thema. Mhm. Wie verzahnst du alle deine Legacy-Systeme? Du hast irgendwelche alten Tools vor 100 Jahren mal eingekauft. Die eine Abteilung hat hier dieses E-Mail-Versand-Tool, die nächsten haben da irgendein Data-Management-Ding, die nächsten kaufen hier ihre Medien.
Leichen.
Ja, genau so. Ne? Jeder hat das irgendwie zusammengeklebt, das hat alles funktioniert und auf einmal stellt die IT fest, irgendwie, du willst irgendwie für eine 500.000 einen neuen Plattform-Stack einkaufen, ne? Und wie, ihr kauft da IT-Werkzeuge ein, was ist denn da los? Ne? So. Auf einmal hast du die Diskussion an der Backe. Auf welchen Player setzt du dann? Wie fängst du dann an? Wir von Adobe-Seite da quasi haben endlich so ein Plattform-Layer unter allen unseren Tools. Das heißt, bei uns ist nahezu wurscht, wo du anfängst. Wenn du E-Mails versenden musst, machst du das. Wenn du ein Asset-Management brauchst, machst du das. Und du hast sozusagen die Sicherheit, weil wir halt auf offene Systeme bauen, dass du erstens in deine anderen Systeme, auch in den Wettbewerb sozusagen Konnektoren hast und dass du unter den Produkten eine saubere Verbindung hast. Das heißt, das kann mitwachsen. Und das ist so das andere Thema. Ich glaube, es ging jetzt lange Zeit sehr gut mit der Wirtschaft. Es war nicht so wirklich der Drang zum Handeln. Ne? Die Zahlen sind noch nicht nach unten gegangen.
Dürfte sich jetzt langsam ändern.
Ja, man hat so das Gefühl. Ne? Man wartet so ein bisschen drauf und hofft, dass es nicht kommt. Und auch da ist es natürlich so, wo ich immer sage, ah, der deutsche Mittelstand hat ja vieles ausgesessen, so ein bisschen an vielen Stellen. Das Schöne ist jetzt, heutzutage kannst du hochkomplexe Tech-Tools einkaufen, die mit minimalem Personalaufwand zu bedienen sind. Und du kannst mit Tools arbeiten heutzutage, wie sie früher nur die multinationalen Konzerne vor 5, 6 Jahren hatten. Und die mussten sich über Jahre selber bauen. Also ich glaube, dass auch viele Dinge einfacher und schneller geworden sind. Nur, wenn du mit Technik kommst, ist das ungefähr so gruselig für viele Leute wie ein Excel-Spreadsheet.
Ja, so,
das wollen die nicht anfassen, genau, bleib mir fern. Und da sozusagen so ich nenne es mal den glückseligen Analphabetismus von das brauchen wir nicht, das hilft uns noch nichts, da eben die Use Cases zu schaffen, zu sagen, jetzt lass uns mal was Neues auszuprobieren. Das ist eben kulturell, das ist technologisch, das ist ein gesamtwirtschaftliches Thema. Also es ist schwer, irgendwo anzufangen. Das Wichtige ist, dass du anfängst.
Ist das dann auch, und das wäre jetzt meine letzte Frage, dein Kalenderspruch, nämlich es ist wichtig, dass man anfängt? Nein, also was würdest du sagen, wenn du jetzt hier den Hörern des Podcasts einen Leitspruch in Sachen User Experience mit auf den Weg geben würdest, was wäre der, wie würde der lauten, was soll man quasi so als Leitbild vielleicht immer sich wieder vergegenwärtigen?
Ich würde da glaube ich sagen, es bleibt spannend. Aus einem einfachen Grund, weil wir haben permanent neue Technologien. Ich habe mir vor 10 Jahren die Dinge, die ich heute mache, nicht vorstellen können. Ja? Dieser Klischeespruch, ne? So von wegen hat man früher gesagt, lern keine fremden Leute im Internet kennen und steig nicht bei Fremden ins Auto. Heute mache ich Uber, ne? Und das ist genau das ist die Fusion aus beidem, ne? So, um bei dem Klischee zu bleiben. Hätte sich niemand vorstellen können. Ja? Ja. Und das sind neue Geschäftsmodelle, Mobility as a Service, ne? Hochpersonalisierte Produkte. Da ist so viel geiler Scheiß da draußen am Horizont, ja. Wenn sogar irgendwie unser liebes Bundesministerium sagt, KI ist eine Basisinnovation gleichzusetzen mit Elektrizität.
Dann bedeutet das wohl einiges.
Das bedeutet was, ne? Und klar, das muss man alles vorsichtig managen, das muss man sich genau anschauen, da muss man aktiv das mitgestalten. Aber rumsitzen und darauf warten, dass es irgendjemand für einen geschaltet, da kannst du nur verlieren. Ja, also deswegen, es bleibt spannend und man muss einfach ein bisschen so die Neugier dran wieder entdecken. Und ich glaube, statt Überforderung ist das ein ganz gutes Motto.
Also wir lassen uns nicht überfordern, wir bleiben neugierig und auf jeden Fall gehen wir ran. Und ich bedanke mich dafür für diese Ausführung bei Julian Kramer, dem Chief Experience Ambassador von Adobe. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.